Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 70 des Löwenfunks, also noch 5, dann haben wir ein großes Jubiläum mal wieder. Hier ist der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Wir nehmen auf am Dienstag nach dem Pokalspiel in Hannover und was soll ich sagen, Rewe Final Four in Kölle, wir kommen. Zum ersten Mal seit 2018 sind wir wieder dabei, damals haben wir das Ding ja auch gleich mitgenommen. Die Freude darüber ist riesengroß, darüber und natürlich auch über viele weitere spannende Themen aus dem Januar sprechen wir heute mit Joel Bierlehm. Hi.
Servus.
Bevor es losgeht, noch eine kleine Hörempfehlung. Joel war direkt nach seiner Ankunft bei den Löwen schon mal bei uns im Löwenfunk zu Gast. Folge 51 war das. Sei euch deshalb wärmstens ans Herz gelegt, weil dort haben wir ja auch sehr viel über deinen Werdegang gesprochen. Das machen wir heute nicht mehr ganz so extrem. Heute sprechen wir viel über die Gegenwart und über die Zukunft.
Löwen aktuell.
Das ist die erste Kategorie. Joel, wir stehen im Rewe Final Four. Wie geil ist das denn?
Wahnsinn. Ich war zweimal als Zuschauer da in Hamburg, durfte es noch nicht selber spielen und natürlich ist es ein Riesending auf der Bucketlist. Ich glaube, jeder, der mal bei so einem Final Four war, weiß, was das für ein Wahnsinnsfest ist. Jetzt das erste Mal in Köln ist natürlich auch so ein bisschen geschichtsträchtig und ja, passt super in die Saison.
Ich glaube nicht, dass es schon mal so viele Teams gab in der Geschichte des deutschen Handballs, die so einen schweren Weg dahin hatten. Dreimal auswärts, dreimal Bundesliga, es gab quasi nicht einmal den unterklassigen Verein, mehr als verdient.
Würde ich auch sagen, dass wir es verdient haben. Ich glaube, das waren, wie du schon gesagt hast, alles keine einfachen Aufgaben. Ich glaube auch fürs Final Four, da ist jedes Team nochmal extra ein bisschen heißer als vielleicht bei so einem vermeintlichen Bundesligaspiel, keine Ahnung. Und ist ein anderer Wettbewerb und natürlich freuen wir uns da super drauf. Man hätte natürlich auch ganz gern ein Heimspiel gehabt hier im SMP Dome. Durfte ich jetzt nur letztes Jahr einmal spielen, beziehungsweise letzte Saison einmal spielen. Und natürlich freuen wir uns darüber.
Ja, die sind auch ziemlich traurig. Ich arbeite ja parallel im SMP Dome bei den Basketballern und habe dann immer mal wieder Kontakt auch zu denen, die da die Halle leiten. Die waren richtig enttäuscht nach der Auslosung, dass es nicht ein einziges Rhein-Neckar-Löwen-Spiel in Heidelberg gab. Ziemlich bitter. Ich finde die Halle da sehr, sehr geil, aber am Ende des Tages zählt das sportliche Ziel. Das war natürlich Köln sowieso geil eigentlich auch. Es ist eh historisch. Es ist das erste Mal in der Längstes Arena in Köln, dem Handballtempel überhaupt. Und wir sind mit dabei. Ist die Vorfreude jetzt schon messbar oder ist noch zu weit weg?
Ah, nee, ist noch ein bisschen weit weg. Ich glaube, wir haben noch viele schwere Aufgaben in der Handball-Bundesliga. Wie gerade schon von mir erwähnt, ist ein anderer Wettbewerb. Jetzt geht es so ein bisschen wieder ins Tagesgeschäft. Ich glaube, Sebastian hat das auch schon zwei, dreimal erwähnt. Der DFB-Pokal war immer so ein bisschen Bonus oder ist so ein bisschen Bonus, ohne den Wettbewerb da jetzt runterzuspielen. Ja, aber jetzt geht's halt ins Tagesgeschäft und jetzt wollen wir weiter unseren Weg gehen in der Handball-Bundesliga.
Aber nimm uns doch nochmal ganz kurz mit zu diesem Spiel in Hannover. Durchaus kurios. Wie viele Trainings hattet ihr vorher zusammen?
Ich weiß es gar nicht. Donnerstag haben wir zweimal trainiert. Einmal Handball, einmal Kraft und freitags morgens einmal.
Und Freitag ging es dann sofort los Richtung Hannover. Das ist natürlich schon auch hart, oder?
Ja, aber ich glaube, man hat es gesehen. Also wenn die Zuhörer hier das Training am Donnerstag gesehen hätten, war es auch gut, dass wir erst Donnerstag trainiert haben, weil wir hatten ja viele WM-Fahrer dabei und also allzu frisch sah da am Donnerstagmorgen nicht viel aus.
Bei Hannover war es ein großes Verletzungspech, das mit dazu kam. Das muss man natürlich dann auch mit erwähnen. Die waren bei weitem nicht in Bestformation angetreten. Was war es für dich für ein Spiel? Wie würdest du einordnen?
Ja, ein K.O.-Spiel, kampfbetontes Spiel. Hannover hat das sehr, sehr clever gemacht, fand ich. Haben uns da vor Aufgaben gestellt. Aber ich glaube, wenn man sich das Spiel anguckt, dann haben wir das schon verdient gewonnen.
Die ganze Zeit über waren ja mehr Löwenfans dabei als sonst. In Melsungen waren es schon über 200, jetzt in Hannover waren es über 300. Und da müssen wir an dieser Stelle Danke sagen an WTG. WTG ist ja nicht nur der Sponsor dieses Podcasts übrigens, sondern natürlich auch dieser Auswärtsfahrt. Die haben da die Busse gechartert und ich weiß gar nicht, wie viele waren es dann am Ende, die da hingefahren sind, Rüdiger? Drei nur. Da passen 100 Leute in einen Bus. oder sind die anderen einzeln ange... Ah, okay. Na gut, ist ja auch eine gute Bahnverbindung in Richtung Hannover. Das gibt natürlich nochmal absolute Extra-Power, oder?
Ja, also in Hannover war es jetzt ein bisschen schade, weil die Fans ja auf dem Oberrang waren. In Melsungen war es Wahnsinn. Also in Melsungen war es nicht wie ein Heimspiel, aber schon fast gefühlt, weil da war ja so ein ganzer Rang einfach blau-gelb. Das war schon krass und natürlich ist das ein Push und ich glaube, das ist ja auch für jeden Fan einfach so eine schöne Sache, dass viele Fans dann einfach den Weg von uns bis zum Final Four einfach dabei waren und jetzt vielleicht auch in Köln dabei sind, das wird uns natürlich riesig freuen.
Deswegen setzen wir ja unsere Gästefans auch immer in den Oberrang. Das ist ja schon durchaus mal, warst du damals in Leipzig? Ich hab's gar nicht mehr im Kopf, als sie mit dem Sonderzug gekommen sind?
Nee.
Hast du da schon?
Nee,
ah, okay. Nee. Weil die sind ja mal, da waren es auch, glaube ich, 250, 300, das war damals so eine Aktion von Carsten Günther, weil er gesagt hat, naja, wir haben jetzt Mannheim auswärts im Viertelfinale. Wir werden wohl nicht zum Final Four fahren. Das war ja noch eine andere Phase bei uns. Da waren wir noch amtierender deutscher Meister und dann haben die sich quasi schon vom Final Four verabschiedet und haben aber gesagt, komm, dann machen wir eine geile Sonderzugfahrt. Nicht nach Hamburg, sondern halt nach Mannheim. Und dann waren das hier 250, 300 Leipzig-Fans, die hier am Start waren. Ich finde das immer schön, wenn Gästefans mit da sind. Aber 300 Löwen-Fans, eben ja nur mehrere hundert Kilometer entfernt in Hannover, das ist auf jeden Fall schon ein ordentlicher Kraftakt. Also vielen, vielen Dank nochmal an WTG. Das ist schon mega, wenn man solche Sponsoren hat, die sowas auf die Beine stellen, oder?
Ja, klar. Also nicht selbstverständlich auf jeden Fall. Und ich glaube, man hat das auch nach dem Spiel gesehen, beziehungsweise auch vor dem Spiel beim Einlaufen. Also wir haben das hat jeder gemerkt und jeder honoriert. Und ich glaube, das hat bei jedem nochmal ein bisschen frischere Beine beschert.
Ich habe übrigens versucht, mir das Spiel nochmal anzugucken, habe dann aber irgendwann aufgegeben, weil der übertragende Sender, also ich habe es in Real Life geguckt, war dann schon irgendwie, also hat nicht so viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Die haben das mit einer Kamera übertragen, muss man, finde ich bei einem Viertelfinale dann einfach ein bisschen wenig. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich so nicht beurteilen, weil ihr ja da auf der Platte steht, aber für viele Fans der Löwen ist das dann, glaube ich, echt eine Katastrophe, wenn man sich das dann auf so einem Niveau so einer Übertragung angucken muss. Da ändert sich aber einiges im nächsten Jahr. Gib mir mal kurz die Möglichkeit, auch auf den Löwentalk hinzuweisen, der jetzt am Mittwoch ist. Da kommt nämlich Christian Seifert, das ist der Mann, der mit Dein den kommenden Medienpartner der HBL quasi aus der Taufe gehoben hat. Ist das auch bei euch Spielern eigentlich, ist was ein Thema oder ist es bei euch, ist es egal, wer es am Ende zeigt?
Am Ende ist es egal.
Weil von Sky zu einem anderen ist jetzt halt schon ein Unterschied, glaube ich. So viele Leute werden halt nicht mehr vor Ort sein. Jetzt ist ja immer auch ein Moderator vor Ort und so. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also nochmal der Hinweis, könnt ihr gerne euch dann anschauen. Wird er dann ist der live, Rüdiger, oder? Der wird aufgezeichnet und bei YouTube hochgeladen. Wunderbar, der wird dann auch präsentiert von WTG. Unser neuer Hauptsponsor ist da wirklich sehr, sehr aktiv. Wie sehr freust du dich auf das Wiedersehen mit deiner alten Jugendliebe? Am Donnerstag spielen wir ja in Minden.
Natürlich freue ich mich immer wieder nach Minden zu kommen. Ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ich wieder gegen Minden spiele. Es sind auch nicht mehr so viele Leute da, also die bei Minden spielen in der Bundesliga-Mannschaft, mit denen ich sozusagen aufgewachsen sind. Aber gerade Mats Kort ist einer meiner engsten Freunde, der da die Linksaußenposition bekleidet und natürlich freut man sich. Meine Frau kommt da aus der Nähe. Ich bin da zur Schule gegangen. Da ist natürlich immer Verbundenheit da.
Ja, es ist vielleicht nicht mehr so viele von damals, aber dafür ist ein neuer dazu gekommen, mit dem du zusammen gespielt hast. Philipp Arohansu. Der war auch in Hannover am Wochenende, oder?
Genau, ja.
Hat er euch die Daumen gedrückt?
Ich denke, ja. Ich hoffe.
War ein Glücksbringer. Wir haben das gesehen, das wurde tatsächlich auch gezeigt. Fehlt dir der Flipse so ein bisschen beim Fußball, oder?
Nee, beim Fußball nicht. In der Kabine manchmal schon, aber ich glaube ja, jeder, der das auch so ein bisschen verfolgt, was Philipp da in Minden macht, sieht, dass das, ich glaube, eine sehr, sehr gute Lösung für ihn war. Er blüht da auf, ist da eine tragende Kraft und natürlich sind wir angehalten, dass wir Donnerstag ihn da im Zaum halten.
Ja, müssen wir. Wir haben, glaube ich, spätestens vom Heimspiel von Minden gegen Füchse Berlin gemerkt, wenn man den nicht an die Leine nimmt, dann könnte man ganz schnell ein Problem haben.
Ja.
Die haben dann da nämlich verloren und ich glaube, das sind genau diese Punkte, die Berlin am Ende vielleicht auf dem Weg zur Meisterschaft fehlen könnten, weil da sollst du natürlich eigentlich auf gar keinen Fall verlieren. Also es wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel, aber grundsätzlich, kurz noch Thema Fußball, bei Team Jung geht aber immer noch nicht so viel, oder?
Nee, ich bin irgendwie momentan Springer. Also ich darf am Anfang der Saison eigentlich die ganze Zeit bei Alt gespielt. Jetzt momentan bei Jung. Ist ein leidiges Thema.
Zum Abschluss dieser Kategorie nochmal Final Four. Hast du einen Wunsch für die Auslosung?
Nee.
Wen haben wir denn eigentlich alles? Flensburg ist dabei, Magdeburg und Lemgo.
Ja.
Tja, also bitte nicht Flensburg. Also wir haben so oft, also diesen Pokalfluch kennst du ja wahrscheinlich nicht, aber wie oft sind wir gegen Flensburg hintereinander rausgeflogen? Viermal? Fünfmal hintereinander hatten wir in Flensburg im Halbfinale. Ja, schön. wobei dieses Jahr, wir haben Flensburg zu Hause geschlagen, also wäre vielleicht auch okay. Ja, also man sollte sich auch tunlichst nicht Lemgo wünschen, glaube ich. Also wenn man weiß, wie die bei so Final Four auftreten, sollte man sich Lemgo definitiv nicht wünschen, gerade mit den ehemaligen Löwen, Gedeon Guardiola und Isaias Guardiola. Ich bin gespannt, ihr seid eventuell ja schon schlauer als wir. Wir wissen noch nicht genau, wann der Podcast veröffentlicht wird, eventuell am Mittwoch, weil morgen, am jetzt kommenden Mittwoch, wird das ausgelost und es kann gut sein, dass ihr es schon wisst und wir hier noch im Dunkeln fischen, im Trüben fischen. Das war's mit Löwen aktuell. Nach einer kurzen Minipause geht's dann weiter mit der zweiten Kategorie und das ist, wie ihr alle wisst, meine Lieblingskategorie.
Löwen fragen Löwen.
Löwen fragen Löwen. Ich liebe es. Da kommen immer die besten kleinen Geschichten um die Ecke. David Moret hat uns eine Frage geschickt. Wer ist dein liebster Junglöwe?
Ich glaube, da wollte David einen kleinen Push haben. ich habe letzte Saison ja auch... bin ich ja zur Winterpause gekommen, hatte da natürlich dann keinen festen Zimmerpartner. Dann gab es ja irgendwann mal die Auswärtsreise. Ich weiß gar nicht, was wir gespielt haben. Auf jeden Fall Lübeck-Leipzig haben wir gespielt, waren irgendwie 4-5 Tage unterwegs. Da war David dann auch dabei. Genau, da waren wir auf einem Zimmer und haben uns super verstanden. Und dann habe ich das irgendwann mal so ein bisschen aus Scherz gesagt. Ja, natürlich, wenn das so bei ihm hängen geblieben ist, freut mich das natürlich. Und Da kann ich dich dann beruhigen, David, das bist du.
Halten wir das fest, David Moret ist dein liebster Junglöwe. Dann haben wir eine Frage von Lukas Nilsson. Hast du einen neuen Spitznamen in der Mannschaft bekommen?
Ich glaube, das ist der erste Spitzname. Ich weiß auch noch nicht, ob der sich so gut durchgesetzt hat. Ich glaube, Luki ist da auf den Spitznamen Joystick aus, den er mir irgendwie geben wollte, weil er hat einen Freund, der heißt auch Joel in Schweden und das ist halt sein Spitzname und der versucht da jetzt ein bisschen reinzudrücken. Weiß nicht, ob das so gut durchgeht, aber natürlich freut man sich, weil wenn man Spitznamen gegeben bekommt, ist es ja an sich immer ein gutes Zeichen in so einer sozialen Gruppe.
Absolut, absolut. Also gut, ich war jetzt sehr gespannt, ehrlicherweise, aber ja gut, der haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker.
Nee. Ehrlicherweise. Nee, also zu Hause ist eigentlich so der gängigste Name Bierhelm. Hab auch zu vielen Geburtstagen immer so Bierhelme, so Trinkhelme gekriegt.
Das hättest du, glaube ich, lieber nicht gesagt.
Ja.
Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, den hast du jetzt wahrscheinlich eher weg. Könnte passieren. Unsere Fans sind da gnadenlos.
Ja gut, da bin ich mit so ein bisschen aufgewachsen. Von
ja, du sprichst mit dem Kevin. nothing more to say in dem Fall. Nächste Frage kommt von Kiel und fragt, kennst du Kiel Weißenbach?
Ja, also ich glaube, erstmal schöne Grüße an die Familie Weißenbach. Kiels Papa ist mein Patenonkel.
Ah.
Und da freue ich mich natürlich. Sein Papa und Kiel, die waren jetzt auch beim Pokalspiel, versuchen immer alles zu verfolgen oder verfolgen alles. Von daher ist es natürlich immer schön, so ein bisschen Support von zu Hause zu bekommen.
Schön, dann schicken wir natürlich sehr, sehr gerne Grüße. Sandra KL 1982 fragt, wolltest du schon immer Torwart werden?
Nee, war auch nicht immer Torwart, war auch viel im Feld unterwegs, hat super viel Spaß gemacht, aber dann, ja, irgendwie bin ich, glaube ich, ein bisschen begabter, wenn ich im Tor spiele. Ich bin auch hier manchmal noch nach dem Training, wenn wir so ein bisschen werfen, werfe ich auch noch manchmal von halb links ab, versuche ich da paar Bälle einzuschenken, aber... Hey, ich glaube, da habe ich schon meine Position ganz gut ausgewählt.
Also du warst Rückraumspieler?
Ja.
Ah, okay. Wie groß bist du?
1,95, 1,96.
Ja, das geht schon. Das geht schon. Dann haben wir, ist eigentlich für Torwart, ist das gut, wenn man so groß ist? Oder ist irgendwann auch mal so eine Grenze erreicht, wo man sagt, ah, dann wird es nach unten hin schon eng?
Keine Ahnung. Also ich glaube, wenn du siehst, also ich glaube,
Niklas
ist 2 Meter, 2 Meter mhm. eins. Arpad Sterbik war auch ein Riese.
Oh ja, stimmt.
Malte Semisch ist ein sehr guter Torwart, ist 2,8 Meter oder so.
Also ich glaube, ja, das stimmt, Malte Semisch, der war mir jetzt auch eingefallen.
So, also ich glaube, das ist, Perez de Vargas ist ein sehr kleiner Torwart in Anführungsstrichen und macht das super. Ich glaube, da ist Körpergröße, ist da keine Ausrede.
Emiliai fragt, welcher Löwe hat die am schwersten zu haltenden Würfe? Das ist Frage 1, sie hat 2 Fragen gestellt, oder er?
Halil wirft schon sehr gut, kommt manchmal eine wirklich sehr, sehr viel Power. Gut, ich meine, unsere routinierten Außen mit Uwe und Johnny, Benji sehr, sehr stark, da ist es schwer, Leute rauszunehmen.
Und 2. Frage, hast du sowas wie einen Lieblingsgegner?
Nee, an sich nicht. Also man spielt halt immer gerne gegen Vereine, wo man selber gespielt hat. Mhm. Lübecke zum Beispiel würde ich da schon, weil ich da auch noch sehr verbunden bin, aber jetzt so einen richtigen Lieblingsgegner gibt es da nicht.
Juliane fragt, was isst du vor dem Spiel?
Immer unterschiedlich. Esse sehr viel Reis, Rinder, Gehacktes und Brokkoli. Mhm. So ist vielleicht nicht ein Augenschmaus, aber funktioniert ganz gut für mich. Esse sehr gern Milchreis, aber eigentlich jetzt nichts, was ich immer haben muss.
Ach, also Rinderhack mit Reis und Brokkoli, das hört sich für mich, ich mag alles drei sehr gerne, deswegen, ja. Also ich find's gut. Matteo fragt, was ist dein Lieblingssport nach Handball?
Fußball zum selber spielen, Basketball zum gucken, finde ich sehr, 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 sehr cool. Ja, finde allgemein Sport, Tennis sehr, sehr bewundernswert. Formel 1, weiß nicht, ob manche Leute sagen, das ist kein Sport, aber das ist
klar.
Auch immer ganz gut zuzugucken. Also da bin ich allgemein sehr sportbegeistert, aber jetzt zum selber spielen macht Fußball. Padel habe ich leider noch nicht gespielt. Das
nicht?
Ist ja auch ein riesen
Fall. Voll geil.
Ja, da voll muss geil. Ich auch nochmal ran. Aber ja, Golf nicht so.
Das habe ich auch schon mal gemacht. Wir haben sogar so ein Padel oder Paddel, das ist ja immer so ein bisschen so ein Streitpunkt, wie man es ausspricht, so ein kleines Ding bei uns im Dorf stehen tatsächlich. Ja, krass, okay. Und es macht auch richtig Bock, aber ich schaffe halt nur 15 Minuten am Stück und dann liege ich halt in der Ecke. Da wirst du wahrscheinlich ein bisschen merken. Aber ganz ehrlich, klar ist Formel 1 Sport. In Zeiten, wo Darts als Sport durchgeht, da wird ja gar nicht geschwitzt. Ich glaube, so ein Formel 1-Fahrer, der wiegt dann schon mal 2-3 Kilo weniger nach so einem Rennen. Dann fragt Lynn, bist du vor den Spielen aufgeregt?
Immer weniger. Natürlich ist so eine Grundaufregung immer da, was glaube ich auch ganz gut ist. Das möchte man sich auch wahren, weil sonst wäre es nichts Besonderes mehr. Und jedes Bundesligaspiel oder allgemein jedes Spiel ist immer was Besonderes, aber nicht mehr so nervös wie früher vielleicht.
Dann fragt Siblix, was war das für ein Gefühl, beim WM-Spiel gegen Serbien so gefeiert worden zu sein?
Ach, das war also so gefeiert worden, das hat man natürlich realisiert, was dann im zweiten Moment vielleicht schon ein bisschen unangenehm war. Ich habe mich einfach riesig gefreut, dass ich halt helfen konnte, dass ich in einem entscheidenden Spiel Minuten sammeln durfte. Und dass wir einfach dieses Spiel gewonnen haben, weil das war für unser Weiterkommen ja sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das hat man auch so in dem ganzen Kollektiv gesehen. Da hat jeder jedem alles gegönnt. Und eher so über diesen Erfolg hat man sich da gefreut. Und das war ein Wahnsinnsgefühl, bei einer Handball-Weltmeisterschaft in einem entscheidenden Spiel zu spielen. Aber jetzt natürlich freut man sich über die Aufmerksamkeit von außen und mit den Fans da zu feiern. Aber was dann da auch so medial danach los war, war dann eher im zweiten Moment so ein bisschen unangenehm.
Ist das alles ein bisschen neu für dich auch? Also ich glaube, wir hatten im ersten Podcast schon drüber sprechen können, dass es dann auf einmal in der Zeitung steht, dass du nicht zur EM fährst wegen deinem Hund und so. Ist das mittlerweile, bist du da mehr angekommen in diesem Bereich, dass du da jetzt es nicht mehr so viel Privates gibt?
Nee, das vielleicht nicht. Ich glaube, ich wusste das, also habe das damals dann auf jeden Fall zu spüren bekommen, jetzt natürlich auch, dass Medien sind wichtig. Ich glaube, medial diese Berichterstattung über die Handball-Weltmeisterschaft und dieser Hype ist super für den Handball. Aber man muss das immer einordnen, weil manche Fragen sind vielleicht auch ein bisschen zu viel, beziehungsweise gibt es auch manche Kollegen, die dich da schon dann zu Zitaten leiten wollen, die Quatsch sind, die einem da was so ein bisschen im Mund legen möchten. Und wie gesagt, da bin ich relativ froh, dass ich das relativ früh kennengelernt habe und mir mein Satz gesagt worden ist, atme lieber nochmal durch, bevor du antwortest. Ja, und von daher ist man an einem Tag der Held, am anderen Tag ein Idiot und ja, es gibt ja so einen schönen Satz, man ist immer nur so gut wie das letzte Spiel und das ist in unserer Zeit, glaube ich, richtiger denn je.
Du kannst ja auch, es gibt ja auch den Fall, du kannst ja auch gute Sachen sagen und es wird dir trotzdem im Mund umgedreht, also kennen wir ja alles schon, auch teilweise aus diesem Podcast. Das war wie immer eine richtig coole Fragerunde von euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns die Fragen geschickt habt. Jetzt geht's weiter mit der dritten und letzten Kategorie.
Löwen privat.
Ist aber gar nicht so privat, wie du vielleicht denkst. Wir wollen natürlich mit dir über Privates sprechen, aber auch gleich nochmal ein bisschen, wie sich diese Weltmeisterschaft für dich angefühlt hat. Du bist jetzt seit der ersten Folge ziemlich genau ein Jahr bei uns. Wie sehr bist du denn mittlerweile heimisch geworden hier?
Super heimisch eigentlich. Hab eine Wohnung gefunden. Das war letztes Mal auch so ein bisschen das Thema. Ich glaube, da war ich noch im Hotel.
Da haben wir noch einen Aufruf gemacht, ne?
Genau, da haben wir einen Aufruf gemacht. Hab eine super schöne Wohnung in Heidelberg gefunden. Ja, meine kleine Familie und ich fühlen uns da super wohl. Ja, ich glaube, hier im Team, im Verein habe ich mich ab dem ersten Tag sehr, sehr wohl gefühlt. Ja, und so eine Alltagsroutine hat sich eingespielt. Da bin ich ein großer Freund von. Gibt viel Sicherheit, ist eine sehr, sehr schöne Region hier. Ja, und gerade so privat angesprochen mit der Region, hier kann man sich auf jeden Fall vorstellen, später vielleicht auch mal nach der Karriere zu leben, weil gerade Süddeutschland oder hier die Region schon sehr, sehr annehmbar ist.
Es sind schon ganz andere hier hängen geblieben. Ja. Henning Fritz zum Beispiel, Olli Rogisch, gibt es ja einige, die nicht aus der Ecke hier kommen. Ich kann es ja auch aus eigener Erfahrung sagen, bin auch nicht hier aufgewachsen. Ist einfach wunderschön hier. Wetter ist auch, wir sitzen jetzt hier im Videoraum, draußen scheint schon wieder die Sonne. Es ist ein Wahnsinn. Du wohnst in Heidelberg, wie ich finde, eine der schönsten Städte, die es in Deutschland überhaupt gibt, insgesamt. Bist du denn da auch dann viel in der Stadt unterwegs oder kommt man als junger Papa und Profi-Handballer eigentlich sowieso nicht mehr so viel raus?
Also so viel Zeit ist jetzt nicht. Aber gerade wenn man mal einen freien Nachmittag hat oder einen freien Tag hat, dann ist es auch super, entweder mit der Bahn oder dem Auto dann in die Stadt zu fahren, da zu bummeln. Das machen wir mit unserer kleinen Tochter eigentlich schon. Ja, und dann gibt es hier, wie du schon gesagt hast, super attraktive Stadt, sehr, sehr schön. Gibt es sehr, sehr viele schöne Cafés, Natur ist sehr, sehr schön und das nutzt man dann natürlich schon. Und das ist natürlich super, wenn man dann, wie du schon gesagt hast, eine der schönsten Städte Deutschlands direkt vor der Haustür hat.
Du warst mittendrin in einer der turbulentesten Löwenphasen überhaupt in der Vereinsgeschichte. Du kamst quasi zusammen mit Lubomir Franjes, der dann für Klaus Gärtner übernommen hat. Jetzt ist Sebastian Hinze da, also dass man innerhalb von einem Jahr da so viele Trainer dann hat, das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Wie hast du diese Zeit erlebt?
Oh. Erstmal ist natürlich alles neu. Es war von mir ein Wunsch, hier hinzukommen. Deswegen war ich, glaube ich, gegen Widrigkeiten so ein bisschen immun. Weil ich natürlich auch erstmal überrascht war, beziehungsweise es ist sehr, sehr toll fand, wie professionell hier gearbeitet wird, wie professionell so das Ganze drumherum ist. Und ja, natürlich war das eine sehr, sehr turbulente Phase. Ich habe ja die Hinrunde nicht mitgemacht und deswegen, das hat Lubo ja auch direkt versucht, einfach das aus den Köpfen zu kriegen und die Energie auf die Rückrunde zu fokussieren. Und für mich war es natürlich super, dass ich schon dieses halbe Jahr mitnehmen konnte als Eingewöhnungsprozess, wie du schon angesprochen hast. Also das ist sehr, sehr wichtig, weil das sieht man jetzt vielleicht nicht an einem zwei oder drei gehaltenen Bällen mehr, aber dass so eine Eingewöhnungsphase von einem halben Jahr ist schon enorm, wenn man Abläufe kennt, wenn man Leute kennt, Busreisen, seinen Platz in der Mannschaft dann irgendwo kennt. Natürlich ist jede Saison, gerade mit den personellen Situationen, dann nochmal was anderes. Aber ja, man wird da nicht ganz ins kalte Wasser geworfen und das war super wichtig für mich und da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass das möglich gemacht wurde.
Es war ja auch für uns drumherum Leute, Fans, ja auch insofern eine spannende Situation, ich nenne es mal spannend, weil egal ob es die Fans von Wetzlar waren, die bei nachdem der Wechsel von Ulle bekannt gegeben wurde, als auch bei dir, hieß es ja immer so, ja, was wollt ihr denn bei den Löwen? So, also das ist doch, die sind doch jetzt eh, die kommen jetzt runter auf unser Niveau, ich will jetzt keinen schlecht reden, du weißt, glaube ich, wie ich es meine, also die gehen jetzt tabellenregionsmäßig eher nach unten, warum wechselt ihr zu den Löwen? Fühlst du dich jetzt so nach diesem ersten halben Jahr so ein bisschen auch in dieser Entscheidung bestätigt und auch in diesem Prozess bestätigt, dass man dieses halbe Jahr jetzt dann irgendwie auch genutzt hat, um jetzt da zu stehen, wo man jetzt gerade steht?
Ich glaube, wir haben richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Erstmal, das müssen wir bestätigen und das ist die höchste Kunst im Sport, im Leistungssport, finde ich, Konstanz. Da will ich den Tag jetzt auch nicht vorm Abend loben, aber natürlich freut es mich, dass wir da so aufspielen konnten. War vielleicht auch nicht von außen hin so zu erwarten. Auch intern vielleicht nicht, aber ich glaube, wie schon angesprochen, oder das haben ja auch schon viele gesagt, man hat das schon im Trainingslager gespürt. Da ist eine gute Idee, da ist ein guter Spirit und ich glaube auch von den Charakteren her eine gute Gruppenzusammenstellung her. Das passt dann einfach. Aber mir war das von Anfang an klar, also sonst hätte ich mich auch nicht so früh bekannt, sondern das war für mich eine Lösung oder ein Verein, wo ich unbedingt hin wollte. Und dann könnten wir jetzt hier auch sitzen und wären auf Tabellenplatz 9. Da würde ich jetzt nicht sagen, nee, das war jetzt Quatsch, der Wechsel, sondern ich glaube an den Prozess, möchte Teil des Prozesses sein. Und dann natürlich so ein bisschen die Zukunft auch mitprägen.
Wir müssen schon festhalten, es ist schneller gegangen, als glaube ich viele oder die meisten erwartet haben. Klar, wir gucken natürlich jetzt erstmal ein bisschen überrascht, wenn wir da wie selbstverständlich wieder in den Meisterkampf mit reingenommen werden. Nur jeder gute Sportjournalist kann halt auch die Tabelle lesen und wenn jemand 2 Punkte hinterm Tabellenführer ist am 18. Spieltag, dann logischerweise kann man das nicht einfach außen vor lassen. Wir wissen ja hier alle auch, dass wir nicht überpacen dürfen oder dass wir nicht übertreiben dürfen, was die Ziele angehen. Habt ihr denn in der Mannschaft jetzt so nach einem halben Jahr, das mal ins Land gegangen ist, habt ihr Ziele definiert, neu definiert?
Nee, also wir wollen einfach so weiter marschieren, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Ich glaube, ja, über die alten Hasen muss ich jetzt nicht reden. Ich glaube, das weiß jeder einzuordnen. Da dreht jetzt keiner verrückt. Also bei uns spricht hier keiner vom Meisterschaftskampf oder so. Ich glaube, vielen ist es auch noch sehr, sehr bewusst, wie es vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr war. Und ja, man spricht halt immer jetzt über den Ist-Zustand, das ist ja auch richtig. Aber ich finde auch immer, wenn man über die Zukunft redet, muss man da real bleiben, weil vom halben Jahr hat das keiner gedacht, dass wir jetzt hier stehen und in einem halben Jahr können wir wieder ganz woanders stehen, logisch, oder wieder alles, sorry, auf gut Deutsch gesagt, scheiße ist. Von daher sind wir sehr gut daran, einfach im Hier und Jetzt zu leben. Und wie gesagt, wir wollen einfach unseren Plan weiter so durchziehen.
Was ist denn für dich so der ausschlaggebende Punkt, mal abgesehen von Sebastian Hinze, der einfach besser läuft? Du kannst ja diese halben Jahre auch miteinander vergleichen. Was ist anders? So zentral anders, dass wir 7 Tabellenplätze besser dastehen?
Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr hohe Effektivität im Tempospiel. Ich glaube, das sieht man auch, wenn man unsere Spiele jetzt sieht. Wir haben wenig Abwehrangriffwechsel, beziehungsweise ist Ulle ja sehr, sehr gut auch offensiv und ich glaube, wir haben jedes Spiel 3-4 Tore, die wir machen, wo wir ein Gegentor kriegen, spielen eine schnelle Mitte und dann wird nach rechts oder links abgeräumt und die Außen werfen ein Tor. Und dann ist es natürlich für gegnerische Mannschaften sehr, sehr schwer, weil dann greift man vielleicht 2 Minuten gegen uns an, bekommt in 10 Sekunden ein Gegentor und dann muss man wieder 2 Minuten angreifen. Ich glaube, da geht der moderne Handball auch so ein bisschen hin. Das hat Magdeburg schon seit Jahren, machen die das sehr, sehr gut. Ja, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen unsere Tugend, hart verteidigen und dann viel Tempo nach vorne machen. Und das ist, ich wurde da schon oft gefragt, ist irgendwie kein Hexenwerk, aber ich glaube, das in der Qualität zu machen, das machen wir bis jetzt einfach sehr, sehr gut.
Das ist definitiv so verbrieft im Tabellenbild. Für dich persönlich hätte es ja auch deutlich schlechter laufen können. Du hast eine grandiose Hinrunde gespielt, bist damit dann quasi im letzten Moment noch auf den WM-Zug aufgesprungen. Für viele kam diese Entscheidung überraschend. Ich finde nicht. Ich finde, dass du vom Typ her die beste Nummer 2 zu Andy Wolf warst in dieser WM, aber auch von vornherein fand ich, dass man das auch schon so sehen konnte. Wie überraschend kam es denn für dich? Hat Alfred dich, oder Matthias, ich weiß nicht, wer entscheidet es am Ende?
Matthias hat mich angerufen.
Matthias Andersson, okay. Also,
wer es entscheidet, keine Ahnung, aber Matthias hat mich in Kenntnis gesetzt.
Ich glaube, die sind ein gutes Team, die beiden. Ich glaube, das ist schon, dass Matthias da auch viel, viel mitentscheiden darf, was auch richtig ist. Das ist ein sehr, sehr erfahrener Mann. Aber wie überraschend kam es für dich?
Wahnsinnig überraschend.
Okay.
Ich glaube, Matze hat mich um 22.15 Uhr den Tag vor der Nominierung telefoniert. Ja, also wie gesagt, ich habe gar nicht damit gerechnet, weil Alfred hat sich ja, glaube ich, 2 Monate zuvor schon auch dazu geäußert, dass er mit Andi und Till fährt, dass es sein Duo ist. Ich hatte schon Urlaub gebucht für den Januar. War eigentlich alles schon abgesprochen, sind alles schon geplant. Und dann war das natürlich ein sehr, sehr schönes Geschenk. Gutes Weihnachtsgeschenk, dass ich dann noch auf den WM-Zug aufspringen konnte.
Wo wäre es denn hingegangen?
Nach Portugal.
Oh, das wäre landschaftlich vielleicht schöner gewesen als Katowice.
Ja gut, von der Landschaft haben wir ja nicht so viel gesehen.
Das stimmt, das muss man dann auch fairerweise sagen. Ist dann die Family alleine nach Portugal oder habt ihr es dann komplett storniert?
Nee, das wird storniert.
Dann. Okay, okay. Ja, muss man dann die Opfer bringen, macht man aber gerne. In dem
macht
Fall.
Macht man sehr, sehr gerne, ja.
Schauen wir kurz auf die WM. Platz 5. 7 Siege in 9 Spielen. Davon, ja, ich glaube 5 am Stück. 6 am Stück. 5 am Stück, glaube ich. Ja, genau. Dann war Norwegen das letzte. Also wie ich fand, eine ganz, ganz tolle WM. Man hat eine Entwicklung gesehen. Ich glaube, niemand hat von euch erwartet, dass ihr Weltmeister werdet oder dass die Medaille Pflicht ist. Sie war zwischendurch, lag sie im Pott. Wie hast du die WM erlebt?
Erstmal mit sehr, sehr großen Augen. Weiß ich, also ist für mich nicht selbstverständlich. Ich glaube, das ist die größte, vielleicht die zweitgrößte Bühne nach Olympia, auf der unser Sport ausgetragen wird. Und natürlich, das ist Wahnsinn. Also wenn man da durch die Lobby geht im Teamhotel und dann steht da Nikola Karabatic im Fahrstuhl oder egal wer. Das ist Wahnsinn, sein Land zu vertreten bei so einem großen Turnier. Hatte ein paar Mal Gänsehaut tatsächlich. Und für mich war es einfach ein riesen Erfahrungswert, wo ich, glaube ich, in der Zukunft noch von profitieren werde. Sportlich wie menschlich und war einfach eine sehr, sehr coole Zeit und hat unendlich viel Spaß gemacht.
Geh mal davon aus, dass du Nikola Karabatic bei deiner dritten und vierten WM auch noch triffst.
Das kann sein, ja.
Ich glaube nicht, dass der irgendwann mal vorhat aufzuhören. Er hat, glaube ich, gerade seinen Vertrag nochmal wieder neu verlängert beim PSG. Wie alt ist der Mann mittlerweile? Können wir das mal kurz nachgucken? Würde mich mal kurz interessieren. Weil der ist ja schon... Also es ist ja schon Wahnsinn, der Mann. Ne? Also ich glaube, wir sprechen jetzt auch im dritten Podcast hintereinander über ihn, weil er einfach diese eine zentrale Figur ist, die bei so einer Weltmeisterschaft einfach, ich weiß auch, wie es 2019 war, wo sie ihn dann nachreaktiviert haben, wo er eigentlich nicht mit dabei gewesen wäre, zum ersten Mal, glaube ich, sogar in seiner ganzen Karriere. Der hat einfach eine Aura, er ist ein absoluter Wahnsinn, kann ich gut nachvollziehen. 38 Jahre alt. Pff, da könnte er sogar noch so... Gogi war 40, als er aufgehört hat.
Ja gut, ich glaube, das ist ja auch geplant, dass er Olympia im eigenen Land noch mitnimmt.
Das ist ein Wahnsinn.
Das ist eine Instanz.
Wahnsinn, wenn der alle seine Medaillen umhängt, hat der Rückenschmerzen. Und das dafür brauchen sie gar nicht allzu lange tragen. Hier steht, es ist ein kleiner Handball-Hype entstanden. Ich weigere mich mal so ein bisschen, das so zu sagen, weil ich finde, Handball ist über den Punkt hinweg, wo ein Hype entsteht, sondern Handball ist einfach immer da und Handball ist immer stark. Handball ist klar die zweitwichtigste Sportart nach Fußball in Deutschland, was das alles angeht. Aber es ist schon auch schön zu sehen, dass die Einschaltquoten wieder gestiegen sind, oder? Wir hatten im Peak irgendwie, ich glaube, 7,5 Millionen dann zum Spiel gegen Frankreich. Das ist dann auch schön zu beobachten, dass man dann auch die Aufmerksamkeit wieder hat? Oder ist es dann auch schon durchaus anstrengend?
Nee, also für mich war ja, wie gesagt, halt alles neu. Ich habe dann noch Leute wie Johnny dann halt mal gefragt, ja, ist das normal, dass halt so viel Presse halt immer da ist? Also es ist halt ein bisschen bizarr. Du fliegst dann nach Polen, dann kommt der Bus an, du gehst aus dem Bus und dann sind da halt 3 Fernsehkameras. Das kennt man ja im alltäglichen Leben zum Glück, kennt man das nicht. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Umstand. Also ich glaube, unser Turnier und das Turnier der Hockey-Männer war ja zeitgleich sozusagen das einzige oder die einzigen großen Ereignisse. Und wie du schon angesprochen hast, Handball ist Nummer zwei in Deutschland und wir haben uns da super drüber gefreut. Es war ein riesen Zuspruch auch in der Halle in Katowice. Also da hat sich eigentlich jedes Spiel wie ein Heimspiel angefühlt. Und wie gesagt, man hat sich darüber gefreut. Wir haben das so ein bisschen aufgesogen, aber wir haben da jetzt nicht von einem Hype gesprochen oder sind da durchgedreht, weil ich glaube, das wusste auch, wie gesagt, jeder einzuordnen.
Aber habt ihr Hockey geguckt? Nee.
Nee.
Okay. Weil das, ja, schon schade eigentlich, ne? Die sind Weltmeister geworden und Hockey, erinnere ich mich schon dran, ist ja auch eine Sportart, die hier und da bei Olympia und so auf einmal auch Einschaltquote hat. Eigentlich ist es schade, dass dieses Turnier so parallel gelaufen ist, das hat keiner mitbekommen und die sind einfach Weltmeister geworden, was ja für die auch ein ganz toller Erfolg ist. An dieser Stelle dann auch nochmal herzlichen Glückwunsch, weil das erlebt man ja auch nicht alle Tage. Die Konstellation im Tor war klar, Andi Wolf ist die Nummer 1, du die Nummer 2. Wie war das für dich? Ich fand, du hast eine richtig gute Figur gemacht. Du hast die Rhein-Neckar-Löwen, wie alle anderen drei auch insgesamt, ihr habt die Rhein-Neckar-Löwen mega geil vertreten. Wie war es denn für dich, dass diese Rollenverteilung so klar war?
Boah, sehr, sehr angenehm. Hat natürlich auch viel Druck rausgenommen. Ich habe mich die ganze Zeit mental auf den Fall vorbereitet, dass ich jederzeit kommen kann. Habe mich so vorbereitet, habe viel mit Andi gesprochen, habe versucht alles aufzusaugen, habe ihn viel gefragt. Okay, im US-amerikanischen Sport sagt man so ein bisschen so Pick up your brain, also so sein Gedankenprozess, seine Taktik bei manchen Situationen, weil Andi ist ein ganz anderer Torwart als ich und glaube, man kann immer viel lernen von Leuten, die diese Sportart vielleicht auf dem höchsten Level, also ich glaube, man hat es jetzt gesehen, Andi ist auf jeden Fall einer der 5 besten Torhüter der Welt momentan und da wäre es ja dann dumm, da nichts mitzunehmen. Wie gesagt, war sehr, sehr angenehm.
Wie habt ihr euch so verstanden? Andi Wolf ist ja für viele Fans so ein Mysterium, so, ne? Weil er spielt nicht in Deutschland, spielt in Polen. Wie ist er so? Wie kommt ihr klar?
Ich glaube, das war die meistgestellteste Frage, die ich bekommen habe.
Ich mir schon gedacht.
Ich glaube, beim ersten Medientermin in Hannover war auch die zweite Frage direkt von einem Journalisten. Er hätte gehört, dass Andi Wolf sonderbar wäre, ob ich dazu was sagen möchte. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, Andi ist sehr extrovertiert. Ist, glaube ich, auch gereift. Also ich kannte ihn ja vorher nicht. Aber also zu mir habe ich ihm auch persönlich nach dem Turnier gesagt, also ziehe ich den Hut vor, obwohl er die klare Nummer 1 ist, obwohl er gerade wahrscheinlich mit am Peak ist, hat er mich sehr, sehr respektiert, hat er mir das Gefühl gegeben, dass er mich wertschätzt, immer wenn wir uns ausgetauscht haben, dass er was annimmt. Weil das sehe ich auch nicht als selbstverständlich an und das war, also ich kam super mit ihm aus.
Würdest du mir das persönlich nehmen, wenn ich sage, ich kenne keinen Torhüter, der nicht irgendwie sonderbar ist im Handball?
Ja, das sind diese Vorurteile, also das ist Quatsch, das erwähne ich auch jedes Mal. Aber
also ein komplett normal Torhüter, der nicht, es ist, also bisher habe ich ja wirklich, das muss ich sagen, nur positiv verrückte Torhüter kennengelernt. Also es ist wirklich überhaupt nicht despektierlich gemeint. Ich glaube, das verstehst du auch so nicht. Aber dass wirklich alle, dass mal einer dabei war, der so ein komplett normaler Typ war, mir wird spontan keiner einfallen
bei den Löwen. Dürfte ich dir mal fragen, welcher Feldspieler bei den Löwen ein normaler Typ ist?
Ja, Uwe. Uwe okay. Ist schon, also Uwe ist ja schon so ein normaler. Patrick Krötzky ist für mich auch einer, wo ich sage,
einfach so ein normaler Typ.
Ja, die Frage ist ja immer, was ist normal? Ja. Aber ich finde, dass die Torhüter schon so ein bisschen, du merkst denen halt schon an, dass dieser Thrill, der ja bei euch immer da ist, dass ja auch viel passieren kann, dass du halt auch mal einen Ball ins Gesicht bekommen kannst oder so, dass das schon irgendwie, das sind einfach so verrückte Typen, jeder auf seine eigene Art. Weißt du, wer für mich noch der Normalste war? Henning Fritz. Das ist noch einer, wo ich sage, das ist noch so ein eher, aber ansonsten seid ihr alle relativ extrovertiert. Also, ja. Ich meine, über Appelgren brauchen wir gar nicht reden. Keine Sekunde. Mr. Flamingo, auch Palle, wo wir ja dann auch in dieser Doku gesehen haben, wie krass, wenn es dann mal knallt, dann knallt es halt auch gleich richtig. Ich finde einfach, ihr seid alle irgendwie positiv bekloppt. Und das muss man auch vielleicht sein, wenn man den Job dann macht, weil er ist schon gefährlich. Also es gibt vielleicht nur eine Sportart, wo ich mich noch weniger ins Tor stellen würde. Das ist Eishockey. Ja.
Vielleicht sieht man es bei Torhütern so am meisten der Position geschuldet. Aber ich kann dir versichern, also ich glaube, wir haben dahingehend viele Leute in unserer Kabine, die auch sehr extrovertiert sind und auch mal nochmal einen extra Gang haben.
Also dann höre ich raus, also Andi Wolf ist dann nochmal extra sonderbar. Das wollte der Journalist damit sagen.
Ja, keine Ahnung, das war auch ein bisschen komisch. Ich habe mit Andi da auch drüber gesprochen und das war dann so ein bisschen Running Gag.
Ja. Es ist ja wirklich so, und das ist ja auch eigentlich schön, ihr seid alle so ein bisschen ein Mysterium. Torhüter sind im Handball eine der wichtigsten Positionen, die es gibt. Ihr könnt spielentscheidend sein, seid das oftmals auch. Ich finde es dann schon auch spannend, vor allen Dingen in dem Fall, Andi und du, ihr seid schon ja auch vom Alter her so ein bisschen, nicht andere Generationen, aber schon auch relativ weit auseinander. Fand ich dann schon auch mal spannend, wie das so in der Zusammenfassung für dich gewesen ist. Für dich war es das erste große Turnier mit der A-Nationalmannschaft. Lukas Mertens hat ja beispielsweise erzählt, dass er richtig nervös war, dass er richtig Herzklopfen hatte vor seinem ersten WM-Einsatz. Ging dir das auch so oder kannst du den Kopf abschalten?
Ja gut, Luki hat ja auch nochmal eine andere Rolle als ich. Also Luki ist ja schon als Nummer 1 auf Linksaußen ins Rennen gegangen. Und wie gesagt, ich wusste, okay, wenn ich komme, dann gibt es halt zwei Fälle. Entweder wir führen sehr, sehr hoch, oder drei Fälle, Andi verletzt sich oder es läuft bei Andi nicht so gut. Und wie gesagt, ich habe mich versucht, mental auf jeden Fall vorzubereiten. Habe das Spiel immer sehr, 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 sehr genau verfolgt. Und ja, also war überrascht. Ich war jetzt nicht so krass nervös, sondern es war dann auch, die ersten Minuten habe ich ja so richtig dann gegen Serbien gesammelt. Dann war es einfach nach der Halbzeit, als ich dann irgendwie so ein bisschen ins Spiel gekommen bin, war es dann einfach wie ein Handballspiel. Und ja, danach, nach dem Abpfiff, da war es dann schon alles nochmal sehr, sehr krass.
Also ich freue mich sehr für dich, dass du bei dieser WM dabei warst. Ich glaube, in Ägypten, das wäre nochmal ein Kulturschock anderer Art gewesen, mit Geisterspielen und sowas alles. Ich glaube...
Aber ich glaube, vielleicht wäre es dann sogar nochmal einfacher. Also ich durfte mein allererstes Spiel für die Jugendnationalmannschaft für Deutschland in Tschechien machen, um, ich glaube, auch so 12 Uhr oder so vor 5 Zuschauern. Und das war... sehr, sehr angenehm, weil da war ich zum Beispiel auf jeden Fall viel nervöser. Ja, aber ich bin jetzt keine coole Socke oder so, aber keine Ahnung, irgendwie war ich da, als das natürlich ein bisschen einfacher gemacht, dass ich da nicht so ein riesen Herzklopfen hatte.
Ja, aber eigentlich ist es der perfekte Zeitpunkt, um in so ein großes Turnier oder um in die großen Turniere einzusteigen, weil Heim-EM als erstes Turnier nächstes Jahr wäre auch wieder eine ganz andere Nummer gewesen. Dann wäre dein erstes Spiel mal eben vor sehr wahrscheinlich 50.000 Leuten in Düsseldorf stattgefunden. Du hast ja auch darüber gesprochen, dass auf einmal ja viel mehr Journalisten da waren, dass auf einmal viel mehr gefragt wird, so was ist denn eigentlich sonst so? Das ist ja beim Fußball nochmal ganz viel extremer. Fährst du eigentlich Ski? Nee, oder?
Nee.
Okay, so, sehr gut. Weil hast du das so ein bisschen verfolgt, wie da mit Fußballern umgegangen wird, wenn da auf einmal, wie bei Manuel Neuer, aus so einer privaten Skitour, die Frage ist ja, wie privat ist die?
Ja, das ist ja immer Fluch und Segen, deswegen habe ich immer auch gesagt, bin ich sehr, sehr froh, dass nicht immer drei Kameras dabei sind, wenn man aus dem Bus steigt. Ja, ich glaube, ist auch für die Fußballer ein leidiges Thema. Ich habe mal von einem Fußball-Bundesliga-Profi gehört, dass einer seiner größten Wünsche eigentlich einfach nur ist, dass er richtig mal alleine einkaufen gehen kann, also Lebensmittel und mal so ein bisschen durch die Stadt schlendern kann, weil das bei dem nicht mehr so möglich war, ohne dass er belagert wurde. Von daher, ja, ist ein leidiges Thema. Es wurde, glaube ich, auch sehr, sehr viel zugesagt, gerade zu der neuen Affäre oder Causa Neuer und das Ding von Serge Gnabry. Von daher müssen die Medien haben dann was zu schreiben, kann ich bei Sky Sport News mir das angucken, wie die Reporter da vor den Trainingszentren stehen und darüber reden. Weil ich denke mal, wenn von Freitag bis Sonntag Fußball gespielt wird, dann wird Montag analysiert und von Dienstag bis Donnerstag, bis die PKs dann wieder anfangen, muss das Programm ja auch gefüllt werden.
Ja gut, in dem Fall jetzt bei Manuel Neuer, wie bist du denn grob veranlagt, was das Thema private Risiken angeht? Bist du jemand, der sagt, ich spare mir das Skifahren, das Fallschirmspringen, das Motorradfahren, das ist alles mal das, was mir so in den Kopf kommt, weil ich damit meinen Job gefährden könnte? Oder sagst du, ich bin auch ein normaler Mensch, ich habe auch ein Privatleben und wenn mir halt beim Skifahren was passiert, dann ist das so?
Das kann ja jeder für sich selber entscheiden oder muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe diese Situation, dass ich eine kleine Tochter habe, ich bin nicht so viel zu Hause, weil ich sehr, sehr viel unterwegs bin mit dem Sport. Das heißt, meine Frau macht die meiste Arbeit oder die größte Arbeit in der Erziehung meiner Tochter, beziehungsweise dass sie sich um meine Tochter eigentlich Tag und Nacht kümmert. Und dann bin ich sozusagen halt wirtschaftlich dafür zuständig, dass das so funktioniert. Das ist ein Luxus, dass wir uns das so leisten können. Und darüber bin ich mir sehr bewusst. Deswegen würde ich jetzt nichts machen, wo ich akut da meine Arbeitskraft aufs Spiel setze. Deswegen bin ich da relativ klar. Werde nach der Karriere, denke ich, sehr, sehr viel Skifahren. Aber wie gesagt, es kann immer was im Alltag passieren. Aber ich bin jetzt nicht kein Red Bull-Athlet, der aus dem Heli auf irgendeine schwarze Piste springt oder in Tiefschnee fährt. Von daher spare ich mir das auf und gehe dann später nach der Karriere mit meinen Kindern Skifahren.
Also ich hab jetzt darauf gewartet, wie der Satz endet. Nach der Karriere springe ich dann aus dem Heli mit den Ski an den Füßen. Ja gut, zu Manuel Neuer, ganz ehrlich, der hat jetzt so viele Jahre die Knochen für uns hingehalten als Nationalmannschaft. Ich finde ehrlicherweise fast, dass er sich das mit 37 ruhig mal rausnehmen kann, dass er mal Skifahren geht. Aber ja, wie du schon sagst, wir können ganz froh sein, dass es so schlimm im Handball nicht ist.
Ich meine, ist ja auch immer alles gut. Wenn dann eine Verletzung kommt, dann passiert das so. Manuel Neuer hätte sich auch in einem seiner 15 Sportwagen verletzen können oder da einen Unfall. Ihm muss ja nur einer reinfahren, dann ist auch wieder das Trara groß, dass es jetzt beim Skifahren ist, dann ist es so. Aber ich finde, das wird medial auch ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet. Ich kenne viele, viele Profisportler, die, also auch Handballer, die sehr, sehr viel Skifahren und da ist noch nichts passiert und ich bin seit Jahren in der Bundesliga.
Wenn wir es von Aufmerksamkeit in der Presse haben, dann ist ja uns allen klar, das wird nochmal krasser nächstes Jahr. Das war 2019 ganz, ganz extrem und das wird 2024 auch nochmal so werden. EM im eigenen Land, das ist für dich dein größtes Ziel momentan?
Also momentan würde ich das nicht als Ziel. Ich würde mich natürlich über eine Nominierung freuen, gehe davon aber jetzt auf gar keinen Fall aus, weil so überrascht, wie ich bei der letzten Nominierung war, kann man sich dann natürlich auch in die andere Situation von Till dann halt schnell reinversetzen. Ja, und ich meine, das macht den Sport aus, er ist so schnelllebig. Da gilt es dran, in der Bundesliga im Tagesgeschäft gute Leistung zu zeigen. Und genau da möchte ich einfach mein Bestes tun, möchte mich da anbieten über jetzt die Zeit bei den Löwen hier bis zur EM und dann hoffe ich, dass es reicht. Wenn es nicht so ist, dann wird der Bundestrainer schon gute Gründe haben. Von daher ist das jetzt, wäre es natürlich sehr, sehr schön, wird sehr, sehr gut, sehr, sehr gut reinpassen. Gerade das sportliche Jahr 24, was da international abgehen könnte. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag aufstehe und denke, okay, jetzt noch so und so viele Tage, dann kann vielleicht eine EM spielen, sondern ich möchte jetzt erstmal am Donnerstag gegen Minden.
Der Olympia kommt ja dann auch noch hinten dran. Das ist schon, kann schon ein Jahr sein, 2024, an das man in seinem Leben, in seinem ganzen Leben noch lange zurückdenken würde. Aber ich find's gut, weil dadurch entsteht ja auch Druck. Weil dann will man dabei sein und dann ist es vielleicht hemmt einen das dann auch ein bisschen. Wir haben seit dieser Saison einen hauptamtlichen Torwarttrainer mit Dragan Jakovic. Wie sehr hilft dir die Arbeit mit ihm?
Es ist super, dass Dragan ist jeden Tag da. Ich glaube, das ist ein Modell, was noch nicht üblich ist in der Handball Bundesliga, was aber, glaube ich, in den nächsten Jahren bei jedem Bundesligisten, der die Sache sehr, sehr ernst nimmt, so sein muss, dass ein hauptamtlicher Torwarttrainer da ist, weil, wie du schon gesagt hast, der Torwart oder die Torwartposition ist einer der zentralen Positionen im Handball. Und es ist immer ein bisschen spezieller. Also ich glaube, jemand, der nicht im Tor steht, Dande kann es nicht so nachvollziehen, beziehungsweise auch so ein bisschen Gedankengänge, weil ich meine, Die Übung könntest du wahrscheinlich auch mit mir machen, da kann ja einer ein Buch schreiben, aber so ein bisschen so diese Mindgames oder Matchpläne, das ist dann schon nochmal Spezialität. Und von daher bin ich da sehr, sehr froh, dass die Löwen auch da sehr, sehr professionell aufgestellt haben und einen hauptamtlichen Torwarttrainer hier.
Was ist Dragan für ein Typ?
Sehr, sehr lustiger Typ. Manchmal denkt man noch so ein bisschen im Herzen Spieler auf jeden Fall. Also ist beim Basketball, beim Abschlusstraining immer im gegnerischen Team. Momentan von uns spielt Fußball mit, wenn es ungerade ist. So ist angenehmer Typ, hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen.
Dann kann ich mir gut vorstellen, dass es bei euch in der Torwartgruppe sehr lustig zugeht, oder?
Ist auf jeden Fall so, ja.
Ich habe hier noch einen lustigen Fakt draufstehen oder einen spannenden Fakt. Ich habe gehört, du machst in Aktien. Wieso lachst du denn
das
jetzt?
Das hat Johnny Wutters ja bei Weltmeisterschaft auf einer Pressekonferenz gefragt, ob er mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Dann hat er die vielen sonderbaren Dinge über mich beiseite gelassen und hat wahrscheinlich dann das Normalste noch erwähnt. Es gab dann auch eine Interviewanfrage von aktienguru.net einen Tag später.
Jetzt machst du Werbung.
ich habe das Interview nicht gemacht. Ich versuch da so ein bisschen mich weiterzubilden, finde das Thema interessant. Ich glaube, das ist ja für jeden in unserem Sport so ein bisschen eine Aufgabe, dass man da clever sein Geld anlegt und deswegen verfolge ich da das Geschehen sehr, sehr genau.
Ja, die Geschichte einiger Handballer hat uns gezeigt, Immobilien sind es nicht.
Ich glaube, egal was man macht, man muss sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen, in was man investiert, vielleicht mal vorbeifahren und gucken.
Aber wenn du sagst, Patrick hat das Sonderbarste weggelassen, was würdest du denn selber von dir sagen? Was ist das Verrückteste an dir?
Ich schieße mir selber nicht gerne ins eigene Knie.
Es gibt ja schon so einige Spleens, die wir... Also müssen wir jetzt selber recherchieren praktisch. Müssen wir nochmal eine Umfrage machen für die nächste Folge mit Joel Bierlehm.
Ja, kannst du mal, muss meiner Kabine fragen. Ich hoffe, dass die Jungs da nicht zu viel ausplaudern. Also ich sehe die Sachen nicht als sonderbar an. Viele meiner Kollegen unten in der Kabine fanden das sonderbar. Aber es sind dann so Sachen.
Ja.
Es sind immer 19 Grad im Auto. So,
19
und beide von der Klimaanlage muss halt beides auf 19 sein. Es geht jetzt nicht 19,5 und das andere steht auf 20.
Oder so. Jetzt können wir uns, glaube ich, bei dem Thema können wir uns, glaube ich, ein bisschen betteln. So. Also das heißt, du drückst auch mal diesen Sync-Knopf, der dann beide gleichzeitig hoch und runter macht.
Genau.
Ich kann die Lautstärke im Radio immer nur entweder auf einer geraden Zahl oder auf einer Fünferzahl haben.
Ja, das ist bei mir auch so.
Wahnsinn! Das ist voll krank eigentlich. Also in mir schlummert so ein kleiner Monk. Also sind wir uns da relativ ähnlich bei dem Thema.
Ja, also wenn du Johnny fragen würdest, der würde sagen, ich bin ein Riesenmonk.
Ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Also ich bin der unordentlichste Mensch der Welt an sich grundsätzlich. Also in meinem Büro sieht es aus, da findest du nichts wieder, ich aber. Aber es gibt so ein paar Dinge, da brauche ich einfach Ordnung in meinem Leben. Also so ganz einfache Dinge beispielsweise, dass ich immer, wenn ich so Flips oder so esse, esse ich immer zwei auf einmal. Und ich habe da ein Problem, wenn nur noch einer da ist. Ja, das ist wirklich so. Wenn du Sheldon Cooper aus Big Bang Theory kennst, dann habe ich manchmal auch schon gedacht, so, boah, habe ich irgendwie eine Krankheit, dass ich da so in die Richtung neige? Aber spannend, dass es nicht nur mir so geht.
Bei mir ist es genauso umgekehrt. Also ich würde schon sagen, dass ich ein ordentlicher Mensch bin. Mhm. Und manchmal, wenn es dann unordentlich ist, habe ich so ein inneres Bedürfnis, beziehungsweise ist es dann die Nummer 1 Priorität, egal was gerade ansteht, ich muss das erst aufräumen und wegräumen, sonst, also es wühlt mich so innerlich mega auf.
Krass! Ja, das habe ich gar nicht. Ich bin voll der unordentliche Mensch. Also es ist ein absoluter Wahnsinn.
Ich kann dir einen Monk geben aus der Kabine. hier bei den Löwen ist es ein super Privileg, dass unsere Wäsche gewaschen wird von wahrscheinlich dem besten Betreuer Deutschlands, Stefan Hausfeld.
Muss auch dringend mal kommen.
Das wäre auch spannend. Genau, und dann haben wir ja, also man kann sich das so vorstellen, wir haben so ein Spind, wo mit einem Zahlencode, wo die Tür aufgeht, dann wie so eine Tour unten, wo man so ein Brett runterklappen kann, was dann eine Sitzfläche ist. Und ich bin hier angekommen und die Trainingsklamotten liegen immer unten in der Truhe. So, und ich konnte das dann irgendwie nicht haben. Und es hat mich innerlich aufgewühlt, dass halt die Hosen bei den T-Shirts liegen und alles liegt halt so zusammen und man muss dann immer suchen. Ja. So, dann bin ich zu Bauhaus gegangen, Bauhaus in Heidelberg, wirklich super Laden, bin ich sehr, sehr oft. Hab mir da dann ein System, also im Prinzip so zwei Bretter zusammen zuschneiden lassen, die ich zusammen verkeilen kann, das wie so ein Kreuz ist, dass ich diese Truhe in vier kleine Fächer aufteilen kann. Und das heißt, ich habe jetzt die kurzen Hosen links oben liegen, die kurzen T-Shirt rechts oben, links unten die langen Hosen und rechts unten die langen Trainingspullis. Das heißt, ich habe halt die Lösung gefunden, dass es halt bei mir nicht alles durcheinander ist, weil ich kann es nicht, also ich gehe manchmal zu Juri und gucke in seinen Spind und wenn er unaufgeräumt ist, dann sage ich, Juri, du musst doch mal den Spind aufräumen. So nach dem Motto, weil sowas wühlt mich halt so ein bisschen auf. Das kann ist ein Punkt, verstehen. Den Patrick zum Beispiel meinte.
Kann ich voll, ja dann wahrscheinlich, wenn ihr wart zusammen auf dem Zimmer dann?
Nee, ich war mit Simon Ernst.
Ah, okay. Das ist ja als Zimmerpartner wahrscheinlich auch anstrengend,
oder? Das wäre ein Riesenreimungspunkt gewesen, aber ich habe von Koli und Juri waren zusammen im Zimmer, ich habe gehört, dass Ordnung war da gar kein Problem.
Okay, aber wie ist das dann mit Simon? Also sagst du Simon dann auch mal, ey, pass mal auf, Alter, also ne, das müsstest du noch mal aufräumen und das auch noch mal?
Ich glaube, da sind wir auf einer Wellenlänge gewesen. Echt? Also das war sehr, 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 sehr aufgeräumt und das ist dann natürlich sehr, sehr gut, dass man da so kompatibel ist. Wusste ich vorher auch nicht, dass er da ähnlich tickt, von daher... Ja,
also ich habe in meinem Kleiderschrank so kleine Dymo-Label-Writer, wo steht, was da hinkommt und nur ich räume meine Wäsche ein. Also es ist spannend, dass wir da so eine kleine Parallele haben. Also das mit dem Lautstärke-Ding im Radio, das habe ich bisher, das hat noch niemand gesagt, dass er das auch so macht.
Das haben viele bei uns.
Echt jetzt?
Das haben sehr, sehr viele bei uns.
Und immer wenn
ja.
ich das mache und es sitzt jemand mit mir im Auto, der guckt mich dann immer an und dann sagt er, ist doch jetzt viel zu laut. Sage ich, ja, aber... Es ist halt jetzt.
Ist halt so.
Es kann halt jetzt nicht auf 27 stehen. Ja. Es geht halt einfach nicht. Es muss jetzt dann 38 oder 35 sein. Ja. Ist ein Wahnsinn. Ja, ich merke schon. Spannend. Schön, dass wir wieder von dir so viel erfahren konnten. Also gibt's dann, also hier steht doch, welches Portfolio würdest du mir denn empfehlen? Bist du da so ein Experte in Aktien, dass du dich da...
Ich gebe dir keine Anlageberatung.
Na, ja, ist illegal. Ich habe auch keine. Was?
Ja, ich kann jetzt dir nicht sagen, kauf das und das und das, dann habe ich die BaFin am Hals, da bin ich nicht hinterher. Nee.
Ist das so?
Ja.
Ah, okay. Warum? Okay, da darf mir niemand einfach so Tipps irgendwie geben, muss das
doch natürlich, aber ich kann jetzt hier nicht on air sagen,
so,
kauf die und die Aktie. So, weil
verstehe.
So, das wäre dämlich.
Na, ich habe keine Ahnung von sowas. Ich bin, was so Aktien und sowas angeht und so Geld und so anlegen. Ich habe ein Haus so und ich glaube, alles andere würde mich auch deutlichst überfordern. Aber es kommt, es ist ein Trend. Viele meiner Kumpels sitzen auch auf der App und wenn ich dann Instagram durchscrolle, dann gucke ich mal schon mal so nach rechts und dann sehe ich da diese ganzen, und wo ich mir dann denke, gut, seine Herztöne werden es nicht sein, dann wird es wahrscheinlich irgendwie seine Aktie sein. Das scheint immer mehr und mehr zu kommen. Aber
zum Abschluss möchte ich sagen, meine Kernkompetenz ist das Handballspielen und da verbringe ich 98% meiner Arbeitszeit mit. Die restlichen 2% am Tag, die da vielleicht frei sind, verbringe ich damit, mich da reinzulesen. Aber mit einer kleinen Tochter, einem sehr, sehr aktiven Hund und so einem Beruf ist da wenig Zeit für. Deswegen braucht sich da auch keiner Sorgen machen, dass ich da zu viel Energie reinstecke.
Ich glaube, das würde sich keiner Sorgen machen. Also, um dann nochmal zum Abschluss, dein Kollege von der WM, der durchaus auch viele Stunden am Tag seinen Gaming-PC angeschmissen hatte. Also, das ist ja auch, jeder braucht ja seinen Ausgleich. Aber es ist kein alltägliches Hobby und deshalb natürlich auch für Außenstehende relativ spannend. Aber heutzutage mit Apps und so, das nimmt so viel Zeit auch gar nicht in Anspruch mehr, oder? Das ist ja heute ein bisschen anders geworden, als es früher in den 90ern oder sowas war.
Ja, es ist einfach
viel... Wo die Leute noch am Telefon waren. Verkaufen!
Viel Zeitung lesen und sich so ein bisschen, oder im Internet lesen, sich so ein bisschen up-to-date bleiben, was mit der Wirtschaft geht. Aber wie gesagt, man macht das gern, weil es einen interessiert. Von daher...
Auf jeden Fall ist Joel Bielim eine starke Wertanlage. Steht auf meinem Briefing als letzter Satz dazu, Bezug nehmend, und man hat mich hier darauf hingewiesen, dass ich den doch bitte zu platzieren hätte jetzt. Also das heißt, wenn du irgendwann mit dem Ferrari zum Training kommst,
wird
dann...
Wird nicht passieren.
So schlecht mit den Aktien, oder?
Ja.
Joel, es war wieder wunderbar. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben auch, glaube ich, wieder eine gute Stunde gemacht. Überragend. Ich freue mich jetzt schon wieder auf deine nächste Folge und da werde ich besser vorbereitet sein. Das muss dir dann klar sein. Dann haben wir noch mal ein paar sonderbare Themen, die dann aber ja aus meiner Sicht gar nicht so sonderbar sind. Wir drücken die Daumen für Auslosung. Wir drücken die Daumen für Minden. Ganz, ganz wichtiges Spiel für uns. Und dann schauen wir mal, wo es unsere Löwen in dieser Saison noch so hintreibt. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich habe zu danken, war wieder mal ein inneres Blumenpflücken.
Das ist das geilste Zitat zum Schluss. Das lassen wir so stehen. Dankeschön, Joel.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR 1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.